Liebe Besucherinnen, Besucher, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit vom Stefan Rebensburg, den ihr schon alle kennt. Und auch von Martin Böhnhardt soll ich euch ganz herzlich grüßen. Es ist ein besonderer Moment für mich, heute bei euch zu sein. Eigentlich sollte ich schon mal vor einem Jahr hier zur Predigt sein. Das war auch im November. Und dann war auch Corona, wie wir alle wissen. Und da war ich in Quarantäne und konnte kurzfristig nicht kommen. Es hat also fast ein Jahr gedauert, bis ich jetzt hier sein kann. Und es fühlt sich gut an, bei euch zu sein. Ist ein schöner Raum, den ihr habt. Und manchmal, ich habe ja mein Büro gleich hier einen Stock drüber, manchmal gehe ich sogar in diesen Raum hier rein, das wisst ihr gar nicht, weil ihr irgendwo zu Hause seid oder in der Arbeit, und setze mich hier rein und gucke einfach den Raum an und nehme mir so eine Zeit der Stille. Ja, also ihr merkt, dieser Raum ist ein besonderer Raum, nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ja, es ist Gebetswoche. Einmal im Jahr nehmen sich Adventisten die Zeit zum Gebet. Das heißt nicht, dass sie sonst nicht beten würden, ja, aber in dieser Woche soll Zeit sein, um sich besonders an Gott zu wenden. Was ist das eigentlich, im Gebet sich an Gott wenden? Für mich persönlich ist Zeit des Gebets auch immer eine Zeit der Reflexion. Also mal zu gucken, was macht eigentlich, und das ist das, was ich heute mit euch auch mal reflektieren möchte, was macht eigentlich der Glaube, mein Leben, wie ich es lebe, und der Glaube ist ein Teil davon, wie wirkt sich das eigentlich in meinem Leben aus? Was macht der Glaube, der mir wichtig ist, aus meinem Leben? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren habe ich begonnen, Sport zu machen. Habe ich schon immer gerne gemacht, aber da habe ich es recht intensiv gemacht. Ich habe angefangen, für Langstreckenläufe zu trainieren. Also ich wollte mal einen Halbmarathon laufen, ich wollte mal hier in München Marathon laufen. Ja. Und ich habe mir eine Uhr gekauft, wo ich messen konnte, wie schnell ich laufe. Und ich habe gemerkt, dass das, was am Anfang so schön war für mich, ja, nämlich einfach das Laufen im Wald, was für mich ein Anti-Stress-Mittel war, wurde mit der Zeit etwas, was mich angefangen hat zu stressen. Ja? Indem ich angefangen habe, die Zeit zu messen, indem ich immer schneller werden wollte. Und ich habe gemerkt, dass das, was eigentlich was Gutes war, gut für mein Leben, ja, ist etwas geworden, was nicht mehr so gut war. Was angefangen hat, mich unter Druck zu setzen. Ihr versteht vielleicht, was ich damit sagen möchte. Ich möchte mal die Analogie nehmen, wenn wir im christlichen Glauben sind. Und ich bin jetzt über 30 Jahre schon getauft. Ja, wir würden ja sagen, in der Wahrheit, was das auch immer bedeutet. Also eigentlich schon über 35 Jahre. Und viele von euch sind vielleicht auch schon einige Zeit dabei. Was macht dieser Glaube eigentlich aus deinem Leben? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Mal reflektiert, was das so bewirkt hat in deinem Leben? Und ist das, was es aus deinem Leben macht oder gemacht hat, ist es eigentlich das, was Jesus denkt, dass es gut ist? Das ist eine andere Frage. Ja. Und ist das, was der Glaube aus deinem Leben gemacht hat, ist es auch etwas, was deine Familie gut findet? Macht es dich gesünder? Macht es dich entspannter? Oder macht es dich innerlich angespannter, vielleicht aggressiver, vielleicht ehrgeiziger? Was macht der Glaube aus unserem Leben? Ihr müsst euch vorstellen, als Jesus in diese Welt kam, hatte er eine Bevölkerung vorgefunden, die tief religiös war. Es waren ja tief religiöse Leute, die hatten schon Jahrtausende lang den Glauben gehabt. Und irgendwo ist Jesus da reingekommen und hat gesagt, das, was der Glaube aus eurem Leben da macht, das hat mit dem, was Gott eigentlich möchte, nicht mehr wirklich viel zu tun. Und der Weg, den Jesus gegangen ist, um das deutlich zu machen, was eigentlich wichtig ist, er hat angefangen, Geschichten zu erzählen. Er hat viele Geschichten erzählt und eine dieser Geschichten begleitet mich seit längerer Zeit, eine ganz bekannte Geschichte. Ich möchte diese Geschichte mit euch heute teilen und einige wenige Aspekte herausgreifen aus dieser Geschichte, was sie für mich bedeutet. Das ist alles, was ich heute machen möchte. Und ihr könnt dann überlegen, ob das auch für euch eine Bedeutung hat. Es ist eine Geschichte im Lukas-Evangelium, im Lukas Kapitel 10. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mal aufschlagen. Ich lese sie aber auch einfach und ihr könnt einfach auch zuhören, wenn ihr möchtet. Lukas Kapitel 10 und dort ab Vers 25. Ich lese jetzt mal nach der Luther-Übersetzung. Ja, ich lese in meinem Leben immer so abschnittsweise verschiedene Übersetzungen. Ich habe sehr lange, über 10 Jahre die gute Nachricht gelesen. Und jetzt, seit einigen Wochen, Monaten, lese ich gerne wieder die Luther-Übersetzung, die Übersetzung meiner Kindheit. Und die Geschichte, die ich lesen möchte, die kennt ihr alle, es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja? Die Geschichte, Lukas 10, und ich lese jetzt mal vor, ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Seele, von der ganzen Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Und hier könnte diese Geschichte, die noch gar nicht wirklich begonnen hat, eigentlich schon zu Ende sein. Und wir merken, wir sind schon im Bibelgespräch heute Morgen, ja, wo es auch ums ganze Herz, ums ganze Gemüt ging. Aber es geht weiter. Denn der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auch zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Das ist diese Geschichte und eigentlich bräuchte diese Geschichte keine Erklärung. Denn sie spricht, obwohl sie 2000 Jahre alt ist, als sie erzählt worden ist, immer noch zu uns. Und trotzdem, wenn wir denken, in dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus deutlich machen möchte, dass da 2 Leute sind, die versagen und einer es richtig macht, dann würden wir wahrscheinlich am Kern dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, vorbeigehen. Ich möchte in dieser Geschichte 3 Begriffe, die nicht in dieser Geschichte vorkommen, aber die ich mit dieser Geschichte verbinde, mit euch teilen. Der erste Begriff, der aus der Form dieser Geschichte spricht, ist der Begriff weniger. Das ist der erste Begriff, den ich mit euch heute mal reflektieren möchte. Weniger. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von mehr. Auch wenn die Geschäfte zu haben, wir gehen ins Internet, wir können uns beliefern lassen. Amazon ist allgegenwärtig und wer nicht Amazon, der hat verschiedene Alternativen. Wir sind geprägt von einem Mehr. Wir wollen schneller werden, wir wollen mehr haben, wir wollen mehr sein. Unsere Gesellschaft, unser Leben ist zutiefst geprägt von einem. Wisst ihr in dieser Geschichte? Es traf sich aber, dass vorher, Es war ein Mensch, sagt Jesus hier, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Das sind eigentlich nur drei Sätze, drei Einleitungssätze zu dieser Geschichte. Aber in diesen drei Sätzen ist der große Bogen komplett gespannt. Und spannend ist jetzt hier, was Jesus nicht sagt. Jesus sagt uns nichts über diesen Menschen. Und es heißt hier der Ha-Adam. Dieser Mensch könnte jeder von uns sein. Es ist ein entklassifizierter Mensch. Er könnte ein Mann, eine Frau sein. Jeder, du und ich, könnten dieser Mensch sein. So allgemein beginnt Jesus diese Geschichte. Es ist die allgemeinste Art, wie man überhaupt eine Geschichte beginnen kann. Und in dieser Geschichte erfahren wir wenig darüber, wer dieser Mensch ist. Ob er eine Familie hatte, warum er überfallen worden ist, wie viele Räuber es waren, ob sie zufrieden waren mit der Beute, alles egal. Jesus lässt erstmal ganz viel weg, das will ich damit sagen. Ein Mensch. Der Erzähler achtet hier sehr genau darauf, dass wir uns kein Bild von diesem Menschen machen können, weil es die allgemein möglichste Form ist, wie man einen Menschen überhaupt beschreiben kann, damit wir uns mit ihm identifizieren können. Wir werden es später gleich noch merken, dass diese Entklassifizierung dieses Menschen selbst einen Moment stehen bleiben. Wenn Jesus eine wichtige Geschichte erzählt und dass sie wichtig ist, geht aus der Frage hervor, nämlich wie komme ich denn eigentlich ins Reich Gottes? Wie komme ich da hin? Ja, und Jesus sagt, diese Geschichte wird dir zeigen, wie du hinkommst. Also eine wichtige Geschichte. Und in dieser wichtigen Geschichte lässt Jesus erstmal viel weg. Er lässt erstmal viel weg. Ich möchte das bewusst in Fokus rücken, weil, wie ich schon gesagt habe, leben wir in einer Gesellschaft des Mehr, der Addition, aber Jesus offensichtlich jemand ist, der eher auf Reduktion guckt. Also auf weniger. Ich möchte heute einmal dich fragen, was es in deinem Leben gibt, was es sich lohnt, einmal wegzulassen. Was lohnt es sich in deinem Leben, bewusst loszulassen? Was ist gut, dass du abgibst? Ja, wenn wir Gottesdienst hier feiern, dann wollen wir gerne auch was mitnehmen. Ja, wir wollen einen guten Gedanken mitnehmen. Die Predigt soll gut sein, damit wir uns später vielleicht noch erinnern, damit wir es besser verstehen. Und im Bibelgespräch nehmen wir mit, wenn uns jemand was gut erklärt, und wir nehmen vielleicht ein schönes Wort mit, was wir uns untereinander zu. Wir wollen immer was mitnehmen, versteht ihr? Aber wenn wir hierher kommen, in Gottesdienst, vielleicht ist es auch ein Ort, wo wir mal was dalassen können. Ich meine, der Tempel im Alten Testament, auch wenn das jetzt nicht der idealste Vergleich ist, aber trotzdem ein guter Vergleich ist, da sind die Leute hin, um was abzugeben. Da gab es keine Predigt. Da haben die Leute was gelassen. Ihre Schuld. Das, was nicht gut war in ihrem Leben, was sie niemand gezeigt haben, die Schattenseiten, die haben sie dort gelassen. Von dem Gedanken aus, was ist gut abzugeben? Wo ist weniger in unserem Leben dran? Wir hatten vor einiger Zeit eine Befragung aller Kirchen in Bayern. Ihr wisst, es gibt ungefähr 40 Kirchenvertreter Bayerns, die sammeln sich in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und vor einigen Jahren wollten die mal wissen, was die Adventisten glauben. Und dann haben die zu ihrer Konferenz uns eingeladen als Vorstand, Adventisten in Bayern, und haben gesagt, wir fragen die mal. Und bevor wir dorthin sind, haben wir denen schon 60 Seiten geschickt, dass sie genau wissen, was wir glauben. Ja? So als Vorbereitung. Das haben die alle gelesen, und dann war ein solcher Tag, wir waren da, es waren 40 Personen da, wir saßen da vorne, und dann konnte man Fragen stellen. Und die allererste Frage, die gestellt worden ist, war: Herr Dorn, erklären Sie uns doch mal, wie kommt eigentlich ein Adventist in den Himmel? Das war die erste Frage. Ja. Nun ist es ja nicht so, dass die das nicht gewusst hätten. Ja, wir haben ihnen ja alles zugeschickt. Aber was sie wissen wollten ist, Ja, man kommt aus Gnade in den Himmel, aber gibt es noch ein Aber? Kommt da noch was dazu? Wird da noch was dazu addiert? Und wir müssen ja wissen, dass die ganze Kirchengeschichte eigentlich eine Geschichte der Addition ist. Also wenn ich das nehme, was Jesus hier sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst, was im Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 5, ja schon steht. Wenn das die Antwort Jesu ist auf die Frage, wie ich in den Himmel komme, und wenn ich sehe, was die christlichen Kirchen daraus gemacht haben, einschließlich unserer, dann müssen wir doch feststellen, es ist eine lange Latte der Addition. Immerhin, selbst wir haben 28 Punkte draus gemacht. Und die sind auch gut, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber es gibt einen Punkt im Leben, wo wir uns mal fragen müssen, was dieser Glaube, diese Punkte, diese Addition aus uns macht. Und ich glaube, dass Jesus schon allein in der Form dieser Geschichte sagt, ein Zeichen des Glaubens, der zum Guten hin wirkt, führt dahin, dass man auch mal was loslassen kann, dass man was abgeben kann, dass ich bewusst mich auf das Weniger einlasse. Und das ist eine große Herausforderung, gerade in unserer Gesellschaft. Ich gehe gerne in den Wald, ich liebe Wälder, und manchmal passiert es, vor allem im Herbst, dass ich an den Bäumen ein Blatt sehe, was scheinbar keine Verbindung zum Baum hat. Vielleicht habt ihr das schon mal festgestellt. Da hängt ein Blatt an einem Baum, aber nicht verbunden mit dem Baum. Und ich gucke mir das dann an und sehe, dass das Blatt an einem feinen Spinnfaden hängt, von einer Spinne. Da hängt das Blatt dran, weil sich das dort verfangen hat. Und das hängt dort und scheint faktisch in der Luft zu schweben, hat aber trotzdem eine sehr reduzierte, einfache Form der Verbindung zu diesem Baum. Das ist ein Bild für mich, was für mich eine Bedeutung hat. Ja, wenn ich sage, wenn ich lebe, dann möchte ich ein Leben in Verbundenheit führen, auch wenn es nach außen vielleicht gar nicht so aussieht. Verbundenheit, das ist das, was Jesus hier sagt, zu Gott, Gott lieben, verbunden mit diesem Gott zu sein, jeder auf seine Art und Weise und verbunden miteinander. Ja, das heißt, den anderen zu lieben wie dich selbst. Zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Also einmal das Weniger. Den zweiten Begriff, den ich mit euch teilen möchte, den nenne ich für mich Hilflosigkeit. Ich glaube, der christliche Glaube hat etwas mit dem Begriff Hilflosigkeit zu tun, der in dieser Geschichte sehr schön herausgearbeitet wird. Es heißt hier in Vers 30, er ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Nun müssten wir wissen, dass es hier um zwei Städte geht, Jerusalem und Jericho. Jerusalem ist übrigens heute, die noch heute, eine der sechs häufigsten Städte, die in den Nachrichten genannt wird. Also Jerusalem kennt heute jeder und kannte auch damals jeder. Und das Besondere an Jerusalem ist, dass sie 800 Meter über den Meeresspiegel liegt. Und es kann sehr kalt werden da oben. Jericho dagegen liegt an der Wüste, an der judäischen Wüste, weiter unten. Und 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das heißt, das war sozusagen das Mallorca der Israeliten. Ja, wenn es da oben zu kalt wurde, dann ist man nach unten gegangen. Und die Priester haben oft auch da unten in Jericho oder in der Nähe von Jericho gelebt. Und der Weg von Jerusalem nach Jericho, den nannte man die Blutsteige. Es war ein Weg von 5 bis 6 Stunden zu Fuß, 27 Kilometer, 1000 Meter immer nur abwärts. Und dieser Weg hatte, weil er ein Weg durch die Wüste war, die kleinste Steinwüste dieser Welt, die direkt hinter Jerusalem begann, hinter dem Tempel begann direkt die Wüste. Dieser Weg hatte zwei Merkmale. Er war erstens einsam und er war gefährlich. Also wenn man dort ein Problem hatte, dann hatte man wirklich ein Problem, denn es war niemand, der einem helfen konnte. Und wenn man dann aber in einer Situation war, wo man Hilfe gebraucht hat und ein anderer kam und hat nicht geholfen, dann war auch keiner da, der das gesehen hat. Man konnte also nicht helfen und kam ohne Probleme gut davon. Einsam und gefährlich. Wir müssen wissen, dass Israel im ersten Jahrhundert in einem Verelendungsprozess war. Die Unterschicht der Bauern rutschte ab, wer noch gesund war, ging in die Kriminalität. Es bestand ein Rückzug aus der Gesellschaft in die Kriminalität und das ging in die Wüste. Menschen sind in die Wüste geflüchtet und haben in diesen Höhlen, die es zu Hunderten dort gab, gelebt. Das war die letzte Existenz der Menschen, die sie noch wahrnehmen konnten. Und diese Menschen lebten dann von den erbeuteten Kleidern der Menschen, die sie auf diesem Weg möglicherweise überfallen haben. Das Spannende ist jetzt nun hier in dieser Geschichte, in Vers 32, da heißt es, Vers 31, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Das heißt, er ging vorüber und das wiederholt sich beim Leviten, er ging auch vorüber. Und wenn wir uns überlegen und das mal so wie einen Film vorstellen, dann müssen wir festhalten, dass zwar der Priester und der Levit vorüberging an den, der hilfsbedürftig war, aber die Kamera dieser Geschichte, die blieb bei dem Verletzten. Sie ging nicht mit dem Leviten oder dem Priester weiter, sondern die Kamera bleibt faktisch bei dem Menschen, den entklassifizierten Menschen, der du und ich sein könntest, dem hilflosen Menschen, bleibt die Kamera Gottes stehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir in unserem Leben Hilflosigkeit sehen bei anderen, vielleicht im Mittelmeer, vielleicht an der Grenze von Polen und Belarus, egal wo wir hinschauen, wir sehen immer Hilflosigkeit, dann müssen wir wissen, dass der Fokus Gottes bei diesen Menschen bleibt. Der geht nicht mit mir, indem ich in der nächsten Sekunde die nächste Internetseite aufrufe und überlege, was es bei wo auch immer zum Einkaufen gibt. Oder bei Instagram oder wo auch immer. Der Fokus Gottes bleibt immer auf der Hilflosigkeit, auf der unterdrückten Seite des Menschen stehen. Sie geht nicht vorüber. Und das ist auch wichtig, wenn wir unser eigenes Leben anschauen. Es ist wichtig zu sehen, dass auch wenn wir Hilflosigkeit spüren in unserem Leben, egal an welchem Moment, ob wir das teilen oder nicht, der Fokus Gottes bleibt bei uns, bei diesem Moment der Hilflosigkeit. Es gibt eine Studie, die den Begriff untersucht hat, also die emotionalen Begriffe, die Jesus zugeschrieben werden. Es heißt ja hier auch, es jammerte ihn, diesen Barmherzigen, wie wir ihn nennen, Samariter, es jammerte ihn. Und interessanterweise hat eine Studie im letzten Jahrhundert von einem Theologen analysiert, welche emotionalen Äußerungen Jesus zugeschrieben werden. Und da gibt es ja, dass er geweint hat, dass er sich gefreut hat. Ja, und diese Studie hat festgestellt, dass der Begriff des Jammerns, beschrieben wird, dass das Jammern, was auf Jesus bezogen wird, dieser Begriff wird öfters benutzt im Neuen Testament, auf Jesus bezogen, als alle anderen Emotionen zusammen. Wir können also festhalten, dass der Begriff des Jammerns der häufigste Begriff ist, des Mitleids, dass Jesus Mitleid hat, ja, dass dieser Begriff öfters verwendet wird, als wie alle anderen Begriffe zusammen. Und dass er offensichtlich das bei den Gefühlen von Jesus eine entscheidende Größe ist. Wo gibt es Hilflosigkeit in deinem Leben, wo du merkst, du kommst alleine nicht weiter? Ich kann euch mal sagen, wo Gemeinden Hilflosigkeit, ganze Gemeinden Hilflosigkeit empfinden. Also wenn zum Beispiel der Staat den Gottesdienst verbietet, wegen Corona, was ja vor einem Jahr oder eineinhalb inzwischen der Fall war, das hat keiner in seiner prophetischen Agenda gehabt. Niemand. Jetzt im Nachhinein interpretieren wir bestimmte Dinge. Aber im Vorhinein hat es keiner gesehen. Wir waren völlig hilflos. Keiner wusste, was er machen sollte. Die ganze Welt ist eigentlich hilflos. Wenn in der Gemeinde ein Jugendlicher sich dazu bekennt, schwul zu sein, dann erleben wir als Gemeinde Hilflosigkeit. Wenn sich herausstellt, dass jemand in der Gemeinde vielleicht ein Kind missbraucht hat, dann erleben wir Hilflosigkeit als Gemeinde. Wenn Familien zerbrechen, die begonnen haben mit einem ewigen Liebesschwur und wir merken, es gelingt nicht, was Teil des Lebens ist, dann spüren wir Hilflosigkeit. Wenn Menschen in einem Verhalten gefangen ist, was zu einer Sucht führt, und in der Ehrlichkeit wir sagen, wir kommen da alleine nicht mehr raus, dann spüren wir Hilflosigkeit. Wenn Menschen gefangen sind in einem Verständnis, dass sie vor Gott sündlos sein müssten, um in den Himmel zu kommen, und damit ein Druck entsteht für sie selbst und für alle, die in ihrer Nähe sind, eine Haltung des Besserwissens, eine Haltung der Überlegenheit, eine Haltung des Perfektionismus, dann spüren wir Hilflosigkeit. Und wenn wir vor Gott, mit Gott reden und über das Gebet nachdenken, dann ist es nichts anderes, als dass wir unsere Hilflosigkeit Gott vorlegen. Im Gebet legen wir Gott unsere Hilflosigkeit vor. Und ich möchte jetzt, genau jetzt in diesem Moment, uns mal einige Minuten Zeit geben für uns selbst, dass wir einmal in die Stille gehen, vielleicht die Augen zumachen oder offen lassen und mal bewusst in unserem Leben einen Moment für uns formulieren, wo wir Hilflosigkeit spüren. Und ich möchte euch einladen, diesen Moment oder vielleicht sind es auch mehrere Momente, diese Hilflosigkeit bewusst auch an Gott abzugeben. Heute, in diesem Gottesdienst, jetzt in diesem Moment. Ich möchte euch dazu einladen, für einige Minuten, dass wir uns diese Zeit nehmen. Und ich werde mich jetzt dort hinsetzen. Und wir haben die Zeit, um dem mal nachzuspüren und es Gott bewusst zu übergeben. Ich möchte einen dritten Gedanken mit euch teilen, noch aus dieser Geschichte in wenigen Minuten. Begriff weniger, Begriff Hilflosigkeit, den dritten Begriff, den habe ich für mich mit übersetzt mit dem Begriff Handeln. Es heißt ja in Vers 31, nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Interessanterweise ist dieser Priester nun ein Mensch, der bewusst klassifiziert wird. Also der Mensch, der darunter geht, wir wissen nicht, wer er ist. Er ist entklassifiziert, aber der Priester, der ist klassifiziert und zwar über seinen Beruf, interessanterweise. Er ist ein Priester. Nun müssen wir wissen, dass zur Zeit Jesu ungefähr 3.000 bis 4.000 Priester im Volk Israel waren und im Tempeldienst wurden aber nur 80 Priester benötigt. Und die haben so 2 Wochen im Jahr ihren Dienst getan da oben. Und den Rest der Zeit haben die als Bauern oder Lehrer gearbeitet, eben auch in Jericho, wo es schön warm war. Und die lebten dort. Und wenn man nun als Priester, das Interessante am Beruf des Priesters, ich möchte es mal so sagen, war, dass man diesen Beruf nicht wählen konnte. Also es war nicht möglich zu sagen, ich studiere Priester oder so. Aber ging nicht. Man wurde als Priester sozusagen geboren. Und wenn ein Mädchen oder Junge als Levit geboren worden ist, mit der Perspektive Priester zu werden, dann gab es ein tiefes Verständnis, was von der Kindheit auf eingeprägt wurde, nämlich das Verständnis, berufen zu sein. Ja? Ich bin berufen, nicht gewählt, nicht selbst entschieden, ich wurde berufen als Priester. So, das war das Besondere an einem Priester. Und wenn man nun als Priester aufwächst, dann gibt es bestimmte Reinheitsvorschriften, mit denen man aufgewachsen ist. Und es gab ganz klar ein Verbot, Blut und Tote anzufassen. Das durfte man nicht. Das war ein No-Go, würden wir heute sagen. Kein Blut anfassen, keinen Toten anfassen. Wenn jetzt also dieser Priester hier, dieser Levit, an diesem hilfsbedürftigen Menschen vorbeigeht, und Jesus erzählt ja diese Geschichte, dann macht der Priester eigentlich in seinem Verständnis alles richtig. Er verunreinigt sich nicht. Er lebt biblisch, würde man sagen. Er lebt das aus, was im Alten Testament für Priester gefordert wird. Er macht es eigentlich richtig. Und das ist das, was Jesus hier kritisiert. Er sagt, du kannst zwar in deinem Verständnis, in deinen Geboten alles richtig machen und trotzdem am Wesentlichen, nämlich am Menschen, vorbeigehen. Das ist die Kernbotschaft von Jesus. Er kritisiert eigentlich das ganze damalige religiöse System, was tausende von Jahre alt war. Und er sagt, das, was der Glaube aus eurem Leben gemacht hat, ist, dass ihr zwar die Regeln befolgt, ihr macht's gut, ihr macht's richtig, ihr macht's perfekt, aber ihr geht trotzdem am Wesentlichen vorbei. Und liebe Schwestern und Brüder, deshalb brauchen wir täglich Andacht. Deshalb brauchen wir täglich für unser Leben stille Zeit. Nicht um mehr Informationen zu bekommen, nicht um mehr Bibeltexte zu finden, wenn ich sie suche, sondern zu merken, bin ich noch auf den Weg, den Jesus gesetzt hat? Macht der Glaube noch das Richtige aus meinem Leben? Gehe ich am Menschen nicht vorbei? Bin ich noch dem, was Jesus hier sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Handeln ist Teil dieser Geschichte. Handeln ist wichtiger, als etwas für richtig zu halten. Und der Glaube an Gott kann doch nicht darin bestehen, dass wir einfach ihn richtig denken. Ich komme noch nicht in den Himmel, weil ich etwas für wahr halte, weil ich etwas für richtig finde oder weil ich irgendwo hingehöre. Ja, wir kommen in und da ist Jakobus, ja, der Begriff, also der Brief von Jakobus, den der Luther nicht gemocht hat, wo es ja ums Handeln geht, sagte, der christliche Glaube findet seinen Weg durchs Handeln, durch das, was passiert. Welche Auswirkungen dieser Glaube hat. Ich wünsche mir, eine solche Auswirkung in meinem Leben zu haben, wie das bei diesem Samariter war. Ich hatte vor 2 Jahren die Möglichkeit, das einmal etwas zum ersten Mal zu machen. Ich möchte mal das in dem Bild ausdrücken. Und zwar das erste Mal in meinem Leben, bin ich in einem Heißluftballon geflogen. Ja, wir kennen das ja, sieht man das so dann im Sommer. Mein Sohn hat sich das gewünscht und wir haben das mal gemacht. Und so sind wir also das erste Mal mit einem Piloten, das sind ja auch Piloten, ja, die fahren, das sind ja Fahrer, diesen Heißluftballon gefahren. In einem Heißluftballon fliegt, man fliegt ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass es was komplett anderes ist, wie in einem Flugzeug zu fliegen. Also wenn ich an einem Flugzeug fliege, dann steige ich bei A ein und steige bei B aus. Ich möchte möglichst schnell irgendwo hinkommen und zwischendrin kriege ich vielleicht gutes Essen oder ich kann schlafen oder lasse mich gut unterhalten. Ich sehe nichts von draußen und drinnen. So, das ist ein Flugzeug. Beim Heißluftballon geht es darum, zu sehen, wahrzunehmen, zu sein. Wir sind ja gar nicht weit geflogen, aber wir haben Dinge gesehen, nämlich die Stadt, in der ich dir lebe, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe. Ich möchte dieses Bild benutzen. Im christlichen Glauben geht es nicht möglichst schnell von A nach B zu kommen. Von dieser verruchten, schlimmen Erde, in der wir sind, auf dieser schlimmen Welt, die ja wirklich schlimm ist, möglichst schnell in den Himmel. Manche denken, man löst das Ticket und dann kommt man da hoch. Das Christsein besteht in einer Taufe, wo ich ein Ticket löse und wenn ich da oben ankomme, zeige ich es vor, bin ich dabei. Also wenn das der christliche Glaube ist, dann ist es aus meiner Sicht nicht das, was Jesus mit dem Reich Gottes gemeint hat, wo es sagt, es ist noch nicht da, aber es ist auch schon jetzt da. In dem Sinne wünsche ich, dass wir auch Menschen sind und Gläubige, die den Weg des Handelns gehen. Des Handelns am Nächsten. Und zwar dort, wo Gott mir das zeigt. Ja. Ich bin jetzt 21 Jahre Prediger und Gott hat mir nach 18 Jahren meines Predigerseins gezeigt, dass ich an einer Stelle zu wenig gehandelt habe. Nämlich an meiner Familie. Ich könnte es jetzt lange erklären, hat mir Gott vor einigen Jahren gezeigt. Er hat gesagt, es ist dran, was zu ändern. Du hast Menschen in deiner Nähe, für die du Verantwortung übernehmen musst und nicht diese Verantwortung wegdelegierst auf deine Frau oder auf wen auch immer. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Und seitdem handle ich damit. Versuche da was Gutes zu machen und wenn was ist, dann versuche ich da zu sein, wie auch immer. Ich nenne euch das nur als Beispiel, weil ich glaube, dass Gott in unser Leben reinsprechen kann. Und er kann dir zeigen, wo es dran ist, wo du handeln sollst, wo du vielleicht einen Unterschied machen kannst zu dem, was bis jetzt in deinem Leben der Fall war. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem Weg und mit dieser Geschichte. Übrigens, dieses Wirtshaus, ja, diese Herberge, von der hier gesprochen wird, um das nur noch zum Abschluss zu bringen, die gab es tatsächlich. Ja, also es ist tatsächlich, was es auf diesem Weg gab. Aber, und das ist das Spannende, das ist kein Hotel, wie wir uns das vorstellen würden. Ja, eine Herberge zur Zeit von Jesu war eher eine Kneipe. Es war eher ein Saloon, wie im Wilden Westen. Weil man hat, wenn man wo übernachtet hat, eben bei Freunden, Verwandten oder im Sinne der Gastfreundschaft bei Menschen übernachtet. Und in diesem Wirtshaus, wo alles gemacht worden ist, wo geflucht worden ist, wo geschlägert worden ist, wo Diebesgut umgeschlagen worden ist, wo Frauen ihren Körper angeboten haben und der Wirt an sich schon ein sündiger Beruf war, per Definition ein sündiger Beruf war, dort bringt der barmherzige Samariter diesen hilflosen Menschen hin. Er vertraut einem sündigen Beruf, einem Wirt in einer solchen Herberge, einen Hilfsbedürftigen an und sagt, du kannst auch zum Guten hin handeln. Und damit macht Jesus deutlich, es ist nicht so einfach, dass es nur die Guten und die Bösen gibt. Er sagt, auch die Guten können schlecht handeln und die Schlechten können auch gut handeln. Das ist die Realität, in der wir leben. Von daher können wir diesen Weg gehen, im Hier und Jetzt, Teil dieser Welt zu sein und Gutes tun für diese Welt, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich wünsche uns Gottes Segen auf diesem gemeinsamen Weg und ich danke euch, dass ihr mir so lange geduldig zugehört habt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt geredet habe, gefühlt viel zu lange, aber kommt ja nicht so oft vor, dass ich hier reden darf. Vielen Dank. Ich wünsche uns miteinander Gottes Segen auf diesem gemeinsamen Weg. Amen. Ich möchte einen Segen sprechen, einen Zuspruch Gottes, wie er im Alten Testament über Jahrtausende überliefert worden ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.